Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V.
Ich bin Bettina Kirchner und begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Leben mit Mukoviszidose. Die Lebenserwartung von Menschen mit Mukoviszidose steigt seit einigen Jahren deutlich an. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung, aber gleichzeitig nehmen auch die Begleit- und Folgeerkrankungen zu. Dabei treten bei den älter werdenden Menschen mit CF nicht nur die Symptome und Komplikationen auf, die jeder älter werdende Mensch irgendwann bekommt. Durch die langjährige chronische Erkrankung, verbunden mit der Einnahme diverser Medikamente, können bei Mukoviszidose-Betroffenen Komplikationen an verschiedenen Organen auftreten. Sich regelmäßig untersuchen zu lassen, wird darum in Zukunft immer wichtiger. Über dieses bedeutende Thema Begleit- und Folgeerkrankungen sprechen wir heute mit Professor Carsten Schwarz, dem Leiter der Mukoviszidose-Ambulanz im Klinikum Westbrandenburg in Potsdam. Er ist Mitglied im Beirat für Therapieförderung und Qualität im Bundesverband und engagiert sich auch auf internationaler Ebene im Vorstand der Europäischen CF-Gesellschaft ECFS. Hallo, Professor Schwarz.
Hallo, Frau Kirchner, ich grüße Sie.
Bei Mukoviszidose denken viele zunächst an die Lunge, aber es ist ja eine Multiorganerkrankung. Können Sie zu Beginn kurz erklären, warum von der CF so viele Organe betroffen sind?
Genau, also häufig wird ja das Organ Lunge eben als erstes genannt, weil das letztendlich von der Symptomatik her im Vordergrund steht. Wenn man sich aber die Ursache anschaut, dann weiß man, es ist natürlich eine angeborene, sozusagen genetische Erkrankung. Wenn man sich anschaut, was so dieser genetische Defekt macht, der macht einen, sage ich mal, Chloridkanal nicht mehr funktionsfähig. Und da muss man sich überlegen, wo ist dieser Chloridkanal vorhanden? Und da sieht man eben, der ist nicht nur in der Lunge, sondern so ziemlich in allen Organen vorhanden. Der ist, sage ich mal, von der Anzahl her nicht gleich verteilt. Also es gibt Organe, wo er mehr vorhanden ist und es gibt Organe, wo er weniger vorhanden ist. Aber letztendlich ist es nicht nur die Lunge, sondern es ist der Magen-Darm-Trakt, es ist die Leber, Bauchspeicheldrüse, selbst Knochen, selbst im Gehirn, auch auf Blutzellen hat man den Chloridkanal, sozusagen diesen CFTR-Kanal schon entdeckt. Dementsprechend sprechen wir auch immer von einer Multi-Organ-Erkrankung.
Was ist der Unterschied zwischen Symptomen, die unmittelbar durch die Mukoviszidose verursacht werden, und Folgeerkrankungen? Die treten ja oft erst später im Leben auf.
Genau, das ist natürlich gar nicht so einfach, weil letztendlich haben Sie einen Defekt, den ich gerade beschrieben habe, und der kann erstmal auch unbemerkt bleiben. Von daher nehmen wir mal an, ein Patient entwickelt mit 30 Jahren Symptome an der Lunge. Da ist die Frage, naja, ist es ursächlich jetzt der Defekt aufgrund der Mukoviszidose oder ist da eine zusätzliche Erkrankung gekommen? Also nehmen wir mal an, was selten der Fall ist, es würde ein Patient anfangen zu rauchen, könnte natürlich dadurch Symptome auftreten oder er hat auf einmal eine neue Infektionskrankheiten durch einen neuen bakteriellen Stamm zum Beispiel, dann können sich Symptome entwickeln. Das Gleiche gilt für die anderen Organe. Das heißt, wir versuchen zu trennen, was ist eigentlich auf die Mukoviszidose zurückzuführen und was sind sozusagen Folgeerkrankungen, die letztendlich natürlich auch vielleicht ein Gesunder bekommen kann. Aber wir denken aufgrund sozusagen dieses Mechanismus, dass zum Beispiel, das wissen wir auch, Osteoporose auftreten kann, es kann Bluthochdruck auftreten und dieser Chloridkanal der Defekte kann sozusagen auch gehäuft zu Tumorerkrankungen führen. Das heißt, aus der normalen, sage ich mal, Mukoviszidose können Folgeerkrankungen entstehen, die indirekt auf diesen Defekt im Chloridkanal zurückzuführen sind.
Das ist meine Erfahrung.
Hallo, mein Name ist Antje Löffelholz. Ich bin 58 Jahre alt, komme aus Köln und wurde mit 9 Monaten als CF geoutet. Ja, im Laufe der Jahre haben sich noch andere Begleiterkrankungen dazu gesellt. Zum Beispiel Diabetes, als ich 18 war, auch Rheuma, Arthrose, Osteoporose, Depressionen und Asthma. Und als der Diabetes mit 18 kam, da habe ich schon gedacht, Donnerkeil, jetzt wird's aber schwierig, ob ich das schaffe. Ja, das kann man gut in den Alltag einbinden. Bei dem Rheuma und der Arthrose ist man doch, finde ich, sehr, sehr ausgesetzt. Und wenn man stressanfällig ist, dann kommt das auch heftiger, unberechenbarer. Und die Depressionen, das hat, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert. Bis es dann soweit war, dass ich zusammengebrochen war, weil ich hätte jedem Depressionen zugetraut, nur nicht mir. Ich wäre im Traum nicht drauf gekommen, aber es wurde halt immer dunkler, es wurde immer zäher und immer unerfreulicher, mein Gemüt, und ich habe nichts Schönes mehr gesehen. Ich war eigentlich nur noch down. Und ich bin sehr froh, dass es behandelbar ist und dass ich wieder Lebensqualität habe und Freude habe.
Eine Mitte-70-jährige Hörerin mit Mukoviszidose berichtet uns von verschiedenen Begleiterkrankungen an den Verdauungsorganen und damit verbundenen Bauchschmerzen. Aufgrund eines Darmpolyps wurde ihr ein Teil des Dickdarms entfernt und auch das Gallensystem ist bei ihr von Komplikationen betroffen. Sie hatte schon eine Leberoperation wegen Knoten in einem Gallengang und ihr wurde die Gallenblase entfernt.
Was sind nach dem aktuellen Wissensstand die am häufigsten auftretenden Begleit- und Folgeerkrankungen? Sie haben ja schon einige genannt bei Menschen mit CF.
Genau, die sind natürlich auch unterschiedlich schwer, aber ganz oben an, denke ich, steht der Mukoviszidose-bezogene Diabetes mellitus, das heißt die Zuckerkrankheit, nennt sich CFRD, also Cystic Fibrosis-Related Diabetes. Der entsteht wirklich durch die Mukoviszidose. Und wenn man sich anschaut, im Alter von 50 Jahren hat jeder Zweite, das heißt 50% der Patienten, einen Diabetes. Deswegen ist das eigentlich fast immer als erstes genannt.
Den CF-bedingten Diabetes mellitus haben Sie genannt, auch den Anstieg von gastrointestinalen Tumoren.
Genau, das hatte ich gerade gesagt, dass sozusagen aus diesen Folgeerkrankungen gehäufte Tumorerkrankungen entstehen können. Und da sozusagen eigentlich angeführt von der Liste sind es vor allem die gastrointestinalen Tumoren. Wir hatten vorher schon auch letztendlich vor Jahren auf den Kongressen immer wieder darauf hingewiesen. In Einzelfällen haben wir es gesehen, dass eben Patienten mit Mukoviszidose gastrointestinale Tumoren entwickeln können. Und haben dementsprechend auch eigentlich eine frühere Vorsorge damals schon empfohlen. Nur muss man dazu sagen, vor 20 Jahren zum Beispiel sind die Patienten viel früher gestorben. Und das ist sozusagen das große Thema, was Sie auch am Anfang gesagt haben, die Patienten werden alle älter. Das heißt, wir sehen jetzt Sachen, die uns neu vorkommen, aber die eigentlich vorher schon existiert haben, nur ganz selten war, weil die Patienten noch nicht so alt waren. Und jetzt werden sie alt und wir können es mit den Patienten gemeinsam erleben, was an sozusagen Komplikationen oder Folgeerkrankungen entstehen. Was ja was ganz Positives ist, dass wir diese Altersgrenzen erreichen und durchbrechen. Das ist ja was sehr Schönes.
Genau. Und welche Rolle spielt dabei die lebenslange Einnahme von Medikamenten?
Ja, die spielt natürlich eine große Rolle. Also Patienten müssen weiter viele Medikamente einnehmen und müssen dann eventuell aufgrund dieser Folgeerkrankung noch mehr Medikamente einnehmen. Und diese Medikamente natürlich auch zusätzlich, und da stehen ganz oben, denke ich mal, die Antibiotika an, führen auch wieder zu Folgeerscheinungen. Also jemand, der jahrelang Antibiotika zu sich nehmen muss, die durch den Körper resorbiert werden, die werden durch die Niere ausgeschieden, fast alle. Das heißt, eine Nierenschwäche kann natürlich nach 30, 40 Jahren Antibiotikaeinnahme durchaus eintreten. Auch das sind Phänomene, die wir früher aufgrund des Alters nicht gesehen haben, mit denen wir jetzt auch konfrontiert sind. Und natürlich auch letztendlich eine Leber, die ja auch sozusagen zur Entgiftung ist, dass die gar nicht aufgrund der Mukoviszidose schlechter wird, sondern auch durch medikamentöse Therapien. Also da sind wir gefragt, sozusagen auch die Medikamente, die wir immer so gerne verschreiben, auch zu hinterfragen, ob das alles sinnvoll sein muss.
Der Bundesverband behält aktuelle Entwicklungen aus der Wissenschaft im Blick und berichtet regelmäßig auf der Internetseite über Neuigkeiten aus der Forschung, unter anderem auch über verschiedene Begleit- und Folgeerkrankungen. Unsere Forschungsmeldungen sind nach Themen sortiert. Den Link dazu setzen wir in die Shownotes. Professor Schwarz, in der Mukoviszidose-Forschung rücken derzeit auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen stärker in den Blick. Die wurden ja bisher eher selten mit CF in Verbindung gebracht. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
Naja, genau. Also, das ist die Frage, ob die Frage so richtig gestellt ist, ne? Also, wir haben immer schon auch in der Vergangenheit letztendlich Herzerkrankungen gesehen, aber die waren meistens sekundär, ne? Also, wenn Sie einen lungenkranken Menschen haben, dann weiß man, wenn diese Lungenerkrankung fortschreitet, dass sozusagen das rechte Herz, was das Blut immer in die Lunge pumpt, sozusagen geschwächt werden kann. Da spricht man sozusagen von einem Cor pulmonale, das heißt, das Herz ist schlecht aufgrund der Lunge. Und das kannten wir schon und jetzt kommen aber mehr Sachen hinzu. Wir sehen bei Patienten zunehmend ein Bluthochdruck, der seinerseits sozusagen auch einen Einfluss auf die Herzfunktion haben kann. Und die Patienten werden älter. Wir haben sogar einzelne Patienten jetzt gesehen, die auch eine Linksherzschwäche haben. Da ist aber die große Frage, ob das wirklich mit der Mukoviszidose zusammenhängt. Also das ist auch eher ein neues Phänomen, dass die Patienten älter werden und sozusagen auch dort in diesem Organ Erkrankungen auftreten können. Inwieweit da wirklich ursächlich die Mukoviszidose für der Übeltäter ist, das wissen wir noch gar nicht. Ich habe einen Doktoranden von ein paar Jahren gehabt, der hat es untersucht und man hat schon festgestellt, dass bei vielen dort eine Veränderung ist, aber eine Pathophysiologie, also die Ursache selber, ist bis jetzt nicht bekannt, nur dass doch diese, sage ich mal, Herzerkrankung eine zunehmende Rolle spielt, das ist bis jetzt schon definitiv bekannt, ja.
Wenn Folgeerkrankungen auftreten, wird das ohnehin schon aufwendige Krankheitsmanagement natürlich noch anspruchsvoller. Welche Herausforderungen treten bei Ihnen im Ambulanzalltag regelmäßig auf und wie gehen Sie damit um?
Ja, ich denke, das ist ja die Entwicklung. Die Patienten werden älter und sie werden komplexer. Ja, das ist sozusagen erstmal für uns ja schon eine Herausforderung, sehen wir auch. Sag ich mal, es gibt ja viele Zentren in Deutschland, dass da sozusagen auch nicht alle CF-Zentren auf, sag ich mal, schwerkranke Patienten eingestellt sind, sondern auch auf die Komplexität sowie die Komplikationen und Folgeerkrankungen. Für mich heißt es aber, wenn Sie Mukoviszidose-Patienten behandeln, vor allem Erwachsene, dass sie genau darauf eingestellt sein müssen. Und da ist es keine One-Man-Show oder One-Woman-Show, dass man es alleine macht, sondern man braucht erstmal natürlich ein, sag ich mal, robustes CF-Team, was immer mehr in den Vordergrund rückt. Und das ist sozusagen ja auch Ihre Frage, ist die Komplexität und damit andere Abteilungen und Kollegen, die wir benötigen. Und da haben wir gerade Herz-Kreislauf-Erkrankung erwähnt. Also wir brauchen immer mehr die Kardiologen, mit denen wir eine gute Kooperation brauchen. Es sind die Gastroenterologen, die wir eigentlich immer wieder brauchen, ist aber auch die Intensivstation bei Komplikationen. Das heißt, wenn ich ein Zentrum mit erwachsenen Patienten habe, muss ich vorher, bevor ich eine Komplikation habe, was mache ich in bestimmten Situationen und die Kollegen sozusagen mit an Bord holen und nicht erst in der Komplikation besprechen, Mensch, was könnte man denn jetzt machen in der Situation, sondern man muss immer darauf vorbereitet sein, zum Nutzen und zum Schutze des Patienten. Und das erleben wir immer wieder. Also, dass Patienten doch mit zunehmendem Alter eben auf einmal komplexe Komplikationen oder Folgeerkrankungen haben, wo wir vielleicht sogar mit 2, 3 unterschiedlichen Professionen zusammen sind, also auch anderen Abteilungen. Da ist der Kardiologe bei, da ist vielleicht der Infektiologe bei, da ist der Radiologe dabei, vielleicht sogar auch ein Chirurg dabei. Also man braucht nicht nur das multidisziplinäre Team im CF-Team, sondern auch in der Klinik. Das wird immer wichtiger, das sehe ich.
Auch wenn sich niemand gerne mit Folgeerkrankungen beschäftigt, ist es ja auch eine gute Entwicklung, dass dadurch die Vorsorge mehr in den Fokus rückt. Was kann jeder Einzelne selbst tun und was gibt es für sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen?
Ja, da muss ich schmunzeln, weil letztendlich betrifft es uns selber ja auch. Und da schmunzle ich dann auch die Patienten an, weil ich sage, gut, ja, jetzt werdet ihr auch alle älter, es geht euch genauso wie uns. Und umgekehrt ist es auch was Schönes. Also die Menschen mit Mukoviszidose erfahren jetzt Normalität. Und zur Normalität heißt eben auch, neben der, Erkrankung, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Also es geht nicht nur darum, jetzt die Medikamente zu nehmen und vielleicht zu inhalieren, sondern es geht auch darum, sich gesund zu ernähren, sich fit zu halten. Das heißt, das, was wir eigentlich alle tun sollten oder müssten, um auch im hohen Alter, sage ich mal, funktionsfähig und aktiv zu sein. Das heißt, wir reden ziemlich viel über gesunde Lebensumstände. Das ist der erste Schritt. Und das andere natürlich auch, wir reden ganz klar über Vorsorgeuntersuchungen, ne, die jeder Mensch durchmachen muss. Und da, sage ich mal, reden wir schon sehr speziell, weil die Patienten haben natürlich schon extrem viele Untersuchungen, sind gut sozusagen bei uns betreut. Dann kommen noch jetzt Vorsorgeuntersuchungen on top. Das heißt, man muss auch absprechen, ja, wie viel muss man jetzt wirklich machen. Aber die klassischen Vorsorgeuntersuchungen sind ganz klar auch bei Menschen mit Mukoviszidose empfohlen. Und eben für bestimmte Vorsorgeuntersuchungen gilt sogar ein früheres Einsetzen. Weil ich schon gesagt habe, die Magen- und Darmspiegelung würden wir unbedingt 10 Jahre vorher machen. Und wenn solche Erkrankungen sogar in der Familie bekannt sind, eventuell noch früher. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und da muss man sagen, haben wir den Vorteil, dass die Patienten natürlich ständig bei uns sind. Das heißt, wir können sie darauf vorbereiten und können sie gut abfangen. In der Bevölkerung, da gibt es dann irgendwo Schreiben und Werbung, gehen Sie mal zur Vorsorge oder Sie kriegen einen Brief von der Krankenkasse, den liest man und schmeißt weg. Bei uns ist es so, dass es ein großes Thema ist und dass wir die doch Menschen mit Mukoviszidose besser darauf vorbereiten können und natürlich denen auch die Ängste nehmen können, Vor- und Nachteile diskutieren. Und es ist ja ein Angebot, aber natürlich dadurch auch eine hohe Sicherheit für die Patienten.
Gibt es eine Situation aus der Ambulanz, die Ihnen rund um das Thema Begleit- und Folgeerkrankungen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Naja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen. Aber letztendlich ein Thema ist eigentlich, was ja darum ging, was ist wirklich Mukoviszidose und was hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Und ich habe ja schon gesagt, es ist schwierig zu trennen. Aber ich habe eine Patientin gehabt, die ist zu mir gekommen, saß auf dem Stuhl, lachte mich an und hielt ihren gegipsten Arm in die Höhe. Die hat sich die Hand gebrochen und dachte, warum lachen Sie denn? Sie haben sich die Hand gebrochen, tut mir so leid. Sie meinte, endlich habe ich was Normales. Ist das in dem Sinne keine Folgeerkrankung? Aber das spiegelt es ganz gut wieder, sozusagen die Sachen, die neu dazukommen. Natürlich machen die einerseits Angst, das andere ist aber quasi die Erklärung, dass da bestimmte Sachen einfach sozusagen in der Normalbevölkerung beim gesunden Menschen vorkommen. Und damit kann man auch den Menschen mit Mukoviszidose wieder die Angst nehmen. Und das ist eigentlich ganz schön. Und darüber reden wir einfach viel. Und dann läuft es eigentlich auch ganz, ganz, ganz sanft. Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass man den Patienten sich irgendwie Angst macht, ne? Dass da jetzt ganz viele schreckliche Erkrankungen kommen. Das ist ja gar nicht so. Man kann sogar sagen, sie sind in viel besser Betreuung. Und wir stellen die Dinge viel früher fest eigentlich als bei gesunden Menschen, die vielleicht erst 2-3 Jahre später sozusagen zum Arzt gehen und schon seit 1 oder 2 Jahren Symptome haben. Das kommt eigentlich so gut wie gar nicht bei Mukoviszidose vor. Und das ist ein riesen Vorteil und das wissen die. Und von daher ist es immer eine individuelle Absprache, auch wann man welche Untersuchung, welche Diagnostik macht mit dem Patienten, mit den Eltern und uns. Also das ist ein großer Vorteil, denke ich.
Und zum Schluss meine Frage, wie sind Sie eigentlich zum Thema Mukoviszidose gekommen? Was war der Auslöser?
Ja, ganz spannend. Also da muss ich gar nicht lange überlegen. Noch zu Zeiten der Lungenklinik Heckeshorn, die gibt es quasi an dem Standort am Wannsee in Berlin gar nicht mehr, habe ich Ende der 90er Jahre angefangen, als Arzt im Praktikum zu arbeiten. Und das eine war, dass ich damals schon die Jahresuntersuchung der lungentransplantierten Mukoviszidose-Patienten durchführen durfte und einen sehr engen Kontakt hatte. Aber was mich fasziniert hat, war eigentlich gar nicht der oder die einzelne Patientin, die bei uns auf Station war, sondern wie sie sozusagen gelebt haben. Wir hatten immer ein Sommerfest. Die Patienten liefen mit einer Venenverweilkanüle, mit einer Branüle rum und haben trotzdem Musik in einer Band auf dem Sommerfest bei uns in der Klinik gespielt und waren so normal und waren umgeben von einem großen Team. Die hatten alle eine Ausstrahlung und eine Lebensqualität. Da dachte ich, wow, obwohl die so krank sind. Das ist ja über 25 Jahre her, jetzt geht es ihnen deutlich besser. Also das hat mich eigentlich mit dem ersten Moment fasziniert und hatte zu dem Zeitpunkt nie gedacht, dass ich irgendwann mal richtig im CF-Zentrum landen würde. Aber als es dann darum ging, ob ich nicht Lust hätte, als Erwachsenenpneumologe einzusteigen, war für mich die Antwort ziemlich schnell klar, dass ich nicht die zeitgleiche sozusagen Position des Chefarztes angenommen habe, sondern die Position als Leitung in dem CF-Zentrum und bin nach wie vor sehr froh, dass ich diese Menschen begleiten kann, ihnen helfen kann und mit denen sozusagen zusammen die Erkrankung erleben darf. Und das ist, glaube ich, was sehr Besonderes. Und das weiß ich sehr zu schätzen, was ein sehr enges Verhältnis mit den Patienten ist.
Vielen Dank, Professor Carsten Schwarz.
Danke.
Das war Muco on Air, der Podcast des Bundesverbands Mukoviszidose e.V. Nächsten Monat gibt's eine neue Folge. Am besten abonniert ihr uns direkt bei eurem Podcast-Anbieter. Schickt uns gern eure Erfahrungen, Fragen und Themenwünsche an podcast@muko.info.